Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt es auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Das war das große Ziel meiner Eltern. Sie wollten unbedingt, dass ich verheiratet war. Nur so wäre meine Ehre wiederhergestellt. Nur so führte ich ein anständiges Leben. Nur so konnten sie sicher sein, dass da jemand war, der auf mich aufpasste. Sie hatten eine andere Vorstellung von Glück. Und sie hatten überhaupt keine Vorstellung von Selbstbestimmung.
Diese Folge behandelt Schilderungen von körperlicher und sexualisierter Gewalt. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr Unterstützung beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016. Alle Infos findet ihr auch zum Nachlesen in unseren Shownotes.
Berlin, 2. Juli 2006. Es ist ein stürmischer Sonntagabend und die 19-jährige Eileen möchte noch einmal raus, um ihre Schwester zu besuchen. Die hat heute Geburtstag und wohnt nur ein paar Straßen weiter. Doch bevor sie das Haus verlassen kann, hält ihr Vater sie auf. Mit wütender Stimme fragt er sie, wo sie hinwolle. Eileen erklärt ihm, dass sie ihre Schwester besuchen möchte. Doch sein Zorn bricht sofort los. Er schreit, dass er genau wisse, dass sie sich mit einem anderen Mann treffen wolle, obwohl sie bereits einem anderen Mann versprochen ist. Eileen versucht, ruhig zu bleiben. Doch die ständigen Vorwürfe über die Familienehre sind unerträglich. Ihr Vater beschimpft sie als undankbar und respektlos und steigert sich weiter in Rage. Eileen will vor den auf sie einprasselnden Beleidigungen fliehen und läuft in ihr Zimmer. Doch ihr Vater folgt ihr. Und dann schlägt er sie. Eileen kennt diese Schläge, kennt die Schmerzen und die Gewalt. Aber dieses Mal ist es anders. Die Wut, die sich in den vergangenen Wochen in ihr angestaut hat, bricht in diesem Moment, in dem ihr Vater mal wieder seine Hand gegen sie erhebt, aus ihr heraus. Eileen stößt ihn mit aller Kraft weg und ihr Vater fällt zu Boden, reißt sie aber mit sich. Auf dem Boden liegend schlägt er weiter auf sie ein, doch Eileen schafft es irgendwie, sich von ihm zu lösen und springt auf. Mit fester Stimme ruft sie: "Es reicht! Nie wieder wirst du mich anfassen. Nie wieder. Das war das letzte Mal, dass irgendjemand in dieser Familie eine Hand gegen mich erhebt oder mich berührt." Dann stürmt Eileen aus dem Haus. Das hier ist Eileens erster Versuch, sich von der Unterdrückung ihrer Familie zu befreien. Ein mutiger Schritt in Richtung Freiheit. Aber dieser mutige Schritt ist erst der Anfang eines langen Kampfes.
Diese Folge dreht sich um Eileen. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
Zwölf Leben, Verbrechen an Frauen.
Willkommen zu 12 Leben. Ich bin Helen.
Hi, ich bin Massimo. Heute erzählen wir die Geschichte von Eileen Said, einer jungen Frau, die zwischen familiären Verpflichtungen und dem Drang nach Freiheit gefangen ist. Ihr Leben, geprägt von Gewalt, Kontrolle und Flucht, erzählt von einem fast unmöglichen Kampf um Selbstbestimmung.
Eileens Geschichte ist eine von vielen. Jedes Jahr werden ungefähr 12 Millionen Personen weltweit zwangsverheiratet. Und auch in Deutschland stiegen die Zahlen der polizeilich erfassten Fälle zum Vorjahr und auf einen Höchststand der letzten 10 Jahre. Leider konnten wir nicht selbst mit Eileen sprechen. Wir waren aber in Kontakt mit Menschen, die sie kennen. In dem Buch »Der Familie entkommst du nicht« hat Eileen ihre Geschichte aufgeschrieben und veröffentlicht. Wir haben einige Passagen nachvertont.
Es sind die Träume, die einen Menschen am Leben halten. Träume von einer Existenz, die besser ist als die unsere. Träume von einer Liebe, die bedingungslos ist, und Träume von einer Freiheit, die es uns ermöglicht, das Leben zu führen, das wir möchten. Ich habe mein Leben lang geträumt, bis mein Leben zu einem Albtraum wurde. Aber das Kämpfen habe ich nie verlernt.
In dieser Folge sprechen wir außerdem mit der Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Patenteich, Rukiye Jankiran. In ihrem 2019 veröffentlichten Buch »Das geraubte Glück – Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft« setzt sie sich intensiv mit den Mechanismen und Dynamiken auseinander, die hinter dieser Form von Gewalt stehen. Sie beleuchtet die Beweggründe von Eltern, die ihre Kinder in eine Ehe drängen, die Ohnmacht der Betroffenen, sich dagegen zu wehren, und die patriarchalen Strukturen, die Frauen zu Besitz machen.
Gewalt gegen Frauen ist kein schönes Thema, aber es ist eines meiner Herzensthemen und ich arbeite schon seit über 20, 25 Jahren in unterschiedlichen Projekten und habe immer wieder Berührung mit diesem Thema Gewalt gegen Frauen.
Aylins Geschichte beginnt vor ihrer Geburt. Ihre Mutter ist Palästinenserin und ihr Vater ist Palästinenser. Beide sind in Libanon geboren und aufgewachsen. Die beiden lernen sich im Bürgerkrieg kennen, der 1975 in dem Land ausbricht. Aylins Vater ist Soldat und im Heimatort ihrer Mutter stationiert. Dort verlieben sich die beiden. Jeden Tag hält ihr Vater nun bei der Familie von Aylins Mutter um ihre Hand an. Immer wieder wird er abgewiesen. Doch er bleibt hartnäckig, bis der Vater von Aylins Mutter einknickt und zustimmt. Es ist eine Liebesheirat.
In den kommenden Jahren werden erst Aylins älterer Bruder und ihre Schwester geboren. Dann Aylin und später ihr jüngerer Bruder. Ihr Vater muss immer wieder an die Front. Der Krieg erschüttert das Leben der jungen Familie immer wieder. 30.000 Tote und mindestens 60.000 Verletzte ist die Bilanz, die man im Libanon zieht, als man im September 1976 den Bürgerkrieg nach anderthalbjähriger Dauer offiziell für beendet erklärt. Inoffiziell dauert der Krieg allerdings noch viele weitere Jahre an. Aylins Mutter verliert in diesem Zeitraum zweimal während der Schwangerschaft ein Kind. Die Familie entscheidet sich, so wie eine halbe Million anderer Menschen, zu fliehen. Bei ihnen ist es Ende der 80er Jahre soweit. Sie fliehen nach Deutschland. Aylins Vater geht vor und holt die Familie nach. Als Aylin mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter nach Deutschland kommt, ist sie 2 Jahre alt. Deutschland wird der Familie von anderen Geflüchteten als Paradies angepriesen und vor allem als sicherer Ort, wo kein Krieg herrscht. Für Aylin ist Deutschland das Land, in dem sie aufwächst, in dem sie zur Schule geht, in dem sie sich zu Hause fühlen möchte. Doch das Gefühl von Sicherheit und einem besseren Leben ist trügerisch.
Die Familie lebt anfangs in einer geflüchteten Unterkunft. Aylins Eltern dürfen vorerst nicht arbeiten. Es dauert Jahre, bis ihr Vater eine Arbeitserlaubnis bekommt. In dieser Zeit gerät er an Personen, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Aylin beschreibt die neuen Freunde ihres Vaters als kleine Teufel, die ihm im Ohr sitzen und ihn beeinflussen, streng zu den Frauen in seiner Familie zu sein.
Als ich 8 Jahre alt war, sah ich das erste Mal, wie mein Vater meine Mutter schlug. Ich schrie laut auf vor Angst. Ich wusste nicht, was da gerade passierte und warum das passierte. Mein Bruder kam angerannt und versuchte, meinen Vater zu beruhigen, der wie ein Verrückter tobte. Ich verstand damals nicht, was sein Problem war. Aber ich sah, wie er und meine Mutter sich veränderten. Wie Deutschland sie veränderte. Mein Vater liebte meine Mutter über alles, das wusste ich. Aber in der neuen Situation, in diesem neuen Land, hatte er Angst, sie zu verlieren. Meine Mutter war eine hübsche Frau. Er hatte Angst, dass sie sich in einen anderen Mann verlieben könnte. Einen Mann, der ihr mehr bieten könnte als mein Vater.
Dieser Vorfall ist der Anfang eines Musters von Kontrolle und Gewalt, das Aylins Leben bestimmen wird. Denn nicht nur gegenüber Aylins Mutter wird der Vater herrschsüchtiger. Auch seine Töchter leiden unter seiner Strenge. Aylins Vater, der früher ein liebevoller Mann gewesen ist, wandelt sich. Seine Freunde befeuern seine Ängste. Sie sagen ihm, dass die Deutschen ihre Moral verloren hätten und dass Frauen in dieser Gesellschaft freiwillig seien.
Aylin wächst nun in einem streng patriarchalen Umfeld auf. Schon als Kind hat sie einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und es stört sie, dass ihr Vater dauernd zwischen ihr und ihren Brüdern unterscheidet. Ihre Brüder dürfen viel mehr als Aylin und ihre Schwester. Sie dürfen lange draußen bleiben, mit ihren Freunden ausgehen und spielen, sogar auf Klassenfahrt dürfen sie mitfahren. Für Aylin und ihre Schwester aber ist jedes Zugeständnis ein Kampf.
Als die 14-jährige Aylin auf eine Jugendreise fahren will, eskaliert der Streit mit ihrem Vater, der ihr die Erlaubnis verweigert. Als er sie schlägt, läuft Aylin davon. Sie sind gerade bei der Jugendorganisation, die die Reise veranstaltet, und dort sucht Aylin Zuflucht bei einem ihrer Betreuer. Dieser ruft die Polizei. Und als die BeamtInnen eintreffen, entscheidet Aylins Mutter, mit den Kindern ins Frauenhaus zu fliehen.
3 Monate verbringen sie dort. Aylin wird in der Schule beurlaubt. Sie darf nicht darüber sprechen, wo das Frauenhaus ist. Jeden Tag telefoniert ihre Mutter mit Verwandten und Freundinnen und irgendwann auch wieder mit Alins Vater. Es wirkt so, als könnte sie nicht ohne ihn. Die Familie kehrt wieder in die Berliner Wohnung zurück, in der sie inzwischen wohnt. Aber die Zeit im Frauenhaus hat kaum etwas verändert. Die Gewalt geht weiter, auch gegenüber Aileen, und das nicht nur von ihrem Vater.
Immer wieder wurde ich von meinem Bruder oder meinem Vater geschlagen, aus den nichtigsten Anlässen. Wenn ich zu spät nach Hause kam, wenn ich nicht tat, was sie mir sagten, wenn ihnen irgendwas an mir oder meinem Verhalten nicht passte. Und es passte ihnen sehr häufig etwas an mir und meinem Verhalten nicht. Mein Bruder wurde immer unnachgiebiger. Er schlug mich, er trat mich, er zog mich durch die Wohnung. Es war eine ungeheure Tortur.
Die Kindheit und Jugend von Aileen und ihrer Schwester Layla ist geprägt von Gewalt und Unterdrückung. Layla wird mit nur 16 Jahren zwangsverheiratet. Den Mann, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben, kennt sie nicht. Nach dem ersten Treffen ist sie verstört und kommt schweigend zurück in das Zimmer, das sie mit Aileen teilt. Layla will diese Ehe nicht. Sie liebt einen anderen Mann. Doch wenige Tage später akzeptiert sie diese doch, in der Hoffnung, dadurch mehr Freiheiten zu erlangen und so der Kontrolle ihrer Familie zu entkommen.
Aileen kann ihre Schwester damals nicht nachvollziehen. Aber nur 4 Jahre später, als auch sie 16 Jahre alt ist, soll auch sie ihrem potenziellen Ehemann vorgestellt werden. Es ist ein Mann, den sie nicht kennt, ausgewählt von ihren Eltern. Er heißt Mertem. Aileen und er sollen sich kennenlernen. Sie fühlt sich um ihren Lebensentwurf betrogen. Für sie ist es unvorstellbar, ein Leben mit einem komplett fremden Mann zu teilen. Ihre Familie übt Druck auf sie aus, dass sie der Ehe zustimmen soll. Immer wieder reden sie auf sie ein, wollen sie überreden. Der Druck wird unerträglich. Aileens Verzweiflung wächst.
Zwangsverheiratung ist eine Form von Gewalt, die vor allem Mädchen und junge Frauen betrifft. Sie verstößt gegen die Menschenrechte. In Deutschland ist Zwangsverheiratung erst seit 2011 verboten. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Artikel 16 heißt es, eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der zukünftigen EhegattInnen geschlossen werden. Die Gleichstellungsbeauftragte Rukiye Jankiran erklärt uns, wie tiefgreifend die Folgen dieser Gewaltform sind.
Eine Zwangsverheiratung ist eine Ehe gegen mindestens den Willen einer der beiden beteiligten Personen. Das heißt, wenn einer der beteiligten Personen dazu gezwungen werden, mit Gewalt bedroht werden, ihnen Angst gemacht wird, dass sie eben heiraten müssen. Für viele junge Frauen bedeutet das, dass sie ein Leben lang abhängig sind, abhängig vom Ehepartner, abhängig von dessen Familie. Das Leben ist für die meisten ausweglos, weil sie eben sehr jung sind. Und die langfristigen Folgen sind eigentlich fast immer Depressionen. Ganz häufig wollen die Mädchen oder die jungen Frauen dann nach dem ersten oder zweiten Kind eigentlich gar nicht mehr leben, wenn die Ehe dann auch unerträglich ist.
Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 80 Fälle von Zwangsverheiratung polizeilich erfasst. Hilfsorganisationen wie Terre des Femmes gehen davon aus, dass das Dunkelfeld der von Früh- und Zwangsverheiratungen bedrohten oder betroffenen Menschen viel größer ist. Durch die Befragung von 345 Organisationen konnte für das Jahr 2022 ermittelt werden, dass es allein in Berlin 496 Fälle von geplanten, befürchteten oder vollzogenen Zwangsverheiratungen gab. Allerdings gibt es kaum belastbare Zahlen in Deutschland.
Man weiß ja nicht, wo dieser Graubereich, dieser Übergang zwischen Arrangement und Zwang ist. Ich würde aber sagen, dass leider in den letzten Jahren, dass der Trend leider wieder da ist, auch zu heiraten generell. Und wenn Politik rückständiger wird, wenn alles konservativer wird, wenn Ängste da sind, wenn Unsicherheiten da sind, dann klammert man sich wieder an das Gewohnte. Und das Gewohnte sind klassische, traditionelle Rollen.
Als die Hochzeitspläne für Aileen konkret werden, spricht sie mit Mertem. Aber er will diese Ehe. Und Aileen weiß nicht, was sie tun kann, um sie zu verhindern. Ihre Eltern hören ihr nicht zu und haben längst eine Entscheidung für sie getroffen. Nachdem die Familien gemeinsam eine Brautgabe kaufen gehen, ein Geschenk vom Bräutigam an die Braut, bricht es aus Aileen heraus. Als sie mit ihren Eltern zu Hause ist, weint sie und bricht zusammen. Ihre Schwester kümmert sich um sie und sucht das Gespräch zu Mertem. Dieser und sein Vater willigen letztendlich tatsächlich ein, die Hochzeit abzublasen. Diesen Kampf hat Eileen gewonnen, aber es sollte noch lange nicht vorbei sein.
Mit 19 Jahren wird Eileen das nächste Mal damit konfrontiert, gegen ihren Willen verheiratet zu werden. Imad, ein entfernter Verwandter, den Eileen nur einmal bei einem Besuch im Libanon gesehen hat, kommt nach Deutschland. Er ist ein Cousin ihrer Mutter und nur ein wenig älter als Eileen. Imad interessiert sich selbst kaum für Eileen. Er sieht sie vor allem als Möglichkeit, an die deutschen Papiere zu kommen und in dem Land Fuß zu fassen.
Seit dem ersten Treffen besucht Imad Eileen täglich bei der Arbeit. Zu dem Zeitpunkt arbeitet sie bei ihrem Onkel im Sanitätshaus. Wenn Imad kommt, spricht er nicht mit Eileen und zeigt kein Interesse an ihr. Eileen versteht sein Verhalten nicht und fühlt sich ebenso wenig zu ihm hingezogen. Doch wenige Wochen später ruft ihre Tante, bei der Imad wohnt, an und teilt Eileen freudig mit, dass er um ihre Hand anhalten will.
Wirklich geschockt ist Eileen nicht. Irgendwie hat sie es erwartet. Sie hat nur versucht, den Gedanken zu verdrängen. Aber eigentlich war ihr klar, dass kaum etwas anderes hinter diesen für sie nervigen Besuchen stecken konnte. Aber sie kann sich nicht vorstellen, ein gemeinsames Leben mit Imad zu führen, mit dem sie bislang kaum ein Wort gewechselt hat. Zunächst lehnt sie ab, aber ihre Familie hat bereits andere Pläne für sie.
Meine Familie drängte mich mehr und mehr, mich endlich für Imad zu entscheiden. Erst setzen sie mich mit Worten unter Druck, dann mit Schlägen, mit Tritten und mit der Drohung, dass es noch viel schlimmer werden würde. Also stimmte ich zu. Wenn ich Imad heiraten würde, würde ich wenigstens von zu Hause wegkommen. Wenigstens die Demütigungen würden aufhören, dachte ich mir. Ich würde vielleicht nicht das Leben führen, das ich mir erhofft hatte, aber die Schläge würden enden.
Genau wie bei Eileen kommt es häufig vor, dass junge Frauen auch durch Gewalt der eigenen Familie in die Zwangsehe getrieben werden. Die Gleichstellungsbeauftragte Rukia Jankiran hat uns diese Gewaltspirale eingeordnet.
Es ist nicht so etwas, was nacheinander folgt, sondern Zwangsverheiratung ist eine Form der Gewalt, wie zum Beispiel auch Genitalverstümmelung oder auch konkrete psychische und physische Gewalt. Es geht halt um Kontrolle, es geht um Macht und es geht darum, die Frauen und Mädchen in ihre Schranken zu weisen. Und in diesem Falle bedeuten die Schranken halt, du bleibst in unserer Gesellschaft, du heiratest jemanden, den wir aussuchen.
Nachdem Eileen der Ehe zugestimmt hat, lernt sie ein neues Gesicht von Imad kennen. Jeden Tag kommt er bei ihrer Arbeit vorbei. Jeden Tag beleidigt er sie dort. Er fühlt sich so auf, als wäre es sein gutes Recht. Als wäre Eileen sein Besitz und er dürfte mit ihr umgehen, wie er will. Ansonsten interessiert er sich nicht für Eileen. Nie fragt er, wie es ihr geht, was sie sich für die Zukunft wünscht oder wie sie sich ihr gemeinsames Leben vorstellt.
Am Geburtstag von Eileens Schwester Leila eskaliert die Situation bei Eileen zu Hause. Als sie abends zu ihrer Schwester will, beschuldigt ihr Vater sie, sich mit einem anderen Mann treffen zu wollen. Eileen versucht ruhig zu bleiben, doch als er sich immer weiter aufregt, kann sie sich nicht mehr zurückhalten und widerspricht ihm zum ersten Mal heftig. Sie wird ausfallend. Sofort geht ihr Vater auf sie los.
Instinktiv nahm ich die Hände vor mein Gesicht. Ich spürte, wie er zuschlug, wie er immer wieder zuschlug. Doch ich war es gewohnt. Ob mein Vater zuschlug oder mein Bruder, machte keinen Unterschied. Schläge sind Schläge. Und mit der Zeit lernt man, dass die Schmerzen, die ein Schlag verursacht, irgendwann vorbeigehen. Sie hinterlassen nur Narben auf unserer Seele. Aber mit den Jahren weiß man, seine Seele zu verbergen.
Als Eileens Mutter ihren Mann mit Eileen am Boden sieht, schreit sie Eileen an. Diese flieht barfuß aus der Wohnung, rennt panisch davon. Draußen stürmt und regnet es. Eileen ruft die Polizei. Sie bittet um Hilfe, erzählt, dass sie zu Hause geschlagen wird. Zwei Beamte machen sich auf den Weg zu ihr. Währenddessen findet Eileen Zuflucht in einem Restaurant. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wird, erstarrt sie, hat Angst, dass es ihr Vater, Bruder oder Onkel sein könnte.
Als dann die Polizei kommt, bittet Eileen die Beamtinnen darum, sie in ein Frauenhaus zu bringen. Sofort stimmen sie zu, aber sie müssen erst einmal mit ihr zurück ihre Sachen holen. Danach wollen sie mit ihr ins Krankenhaus. Eileen hat eine Wunde am Kopf.
Eileen will aber nicht zurück an den Ort, wo sie jahrelang körperliche und seelische Gewalt erlebt hat. Doch die Polizisten bestehen darauf und wollen sie begleiten. Sie versichern ihr Schutz. Im Streifenwagen fahren sie zur Wohnung, wo sie bereits von etwa 25 Verwandten, Brüdern, Cousins, Onkeln erwartet werden. Einer der Beamten fordert Verstärkung an. Eileens Bruder schreit: "Was kommst du mit der Polizei?" Die Polizisten ermahnen ihn.
Eileen und die beiden Polizisten gehen an den kopfschüttelnden Verwandten vorbei. Eileen hat Todesangst, erwartet jeden Moment einen Angriff, dass jemand ihr ein Messer in den Rücken rammen wird. Auch die Polizisten sind nervös, mit einer Hand an ihren Waffen. Zu dritt betreten sie das Haus. Eileens Bruder schreit ihnen hinterher. Egal, wo du hingehst, egal, was du tust, wir werden dich finden. Wir werden uns rächen. Verrat ist unentschuldbar. Blutschande.
Mit jeder Stufe, die Eileen in den vierten Stock hochgeht, wächst ihre Panik. Ein Polizist flüstert ihr zu, machen Sie schnell. Eileen packt ihre Tasche, die sie schon Wochen vorher vorbereitet hatte. Eileen hatte gespürt, dass der Tag kommen würde, an dem alles eskaliert. Eileen zieht den Reißverschluss ihrer Tasche zu und gibt den Polizisten ein Zeichen, dass sie wieder gehen können.
Ich werde das jetzt beenden, sagte ich mir, auch wenn es schmerzhaft ist. Auch wenn ich meine Familie tief in meinem Herzen noch immer über alles liebte. Aber wenn ich das heute nicht schaffte, dann würde ich niemals ein richtiges, ein glückliches Leben haben. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich niemals gehen. Das sagte ich mir wie ein Mantra, immer und immer wieder.
Die Polizisten nehmen Eileen in ihre Mitte. Stufe für Stufe steigen sie das Treppenhaus hinunter. Jeder Schritt fällt ihr schwer. Sie hat sich gerade dazu entschieden, ihre Familie hinter sich zu lassen. Mit jeder Stufe geht Eileen ihrem neuen Leben entgegen. Doch ihr altes Leben sollte noch nicht vorbei sein.
In dem Moment, als einer der Polizisten zu Eileen sagt, wir haben es gleich geschafft, baut sich der Schwiegervater von Eileens Bruder vor der Eingangstür auf, Bero. Er ist ein großer, breiter Mann mit einem freundlichen Gesicht und grauem Bart. Er hat Tränen in den Augen, als er Eileen sieht. Er wirkt ehrlich erschüttert. Er fragt Eileen, was passiert ist. Seine Stimme ist zärtlich und voller Mitgefühl. Eileen sieht, dass er aufrichtig mit ihr leidet. Aber sie schüttelt nur leicht den Kopf. Tränen schießen ihr in die Augen. Sie sagt sich selbst, dass sie stark sein muss.
Und plötzlich bricht Eileen zusammen. Sie hält dem Druck nicht stand und fällt Bero in die Arme. Dieser redet gut auf sie ein, verspricht ihr, dass sie das alles wieder hinbekommen werden. Die Polizisten wollen Eileen mitnehmen, aber sie lehnt ab. Ihre Entscheidung ist gefallen. Sie bleibt. Bero nimmt Eileen mit in seine Wohnung. Er macht ihr Tee, bringt ihr eine Decke. Er will wissen, was passiert ist, aber Eileen bekommt kein Wort heraus. Bero beteuert, dass er ihr helfen will, aber Eileen kann nichts sagen.
Wo sollte ich nur anfangen, eine Antwort auf diese Frage zu finden? Ich dachte zurück, an die Schläge. Dachte daran, wie man mich einsperrte, wie wir ins Frauenhaus geflohen sind. Dachte daran, wie mein Bruder meine Klamotten durchwühlte, mein Handy kontrollierte. Dachte daran, wie sie mich zwingen wollten, einen Mann zu heiraten, den ich gar nicht kannte. Und dann verlor ich mich in diesen Gedanken. Ich war nicht in der Lage, sie in klare Worte zu fassen.
Am nächsten Morgen steht Eileens großer Bruder Siad vor der Tür, um sie abzuholen. Als sie nach Hause kommen, ist alles still und das Schweigen zieht sich weiter. Niemand verliert ein Wort über die vergangene Nacht. Aber auch sonst wechselt niemand mehr ein Wort mit Eileen.
Als Eileen wieder arbeiten geht und Imad wieder jeden Tag dort auftaucht, ahnt sie schon, was als nächstes passieren wird. An einem Abend spricht ihr Vater sie auf Imad an und was für ein toller Kerl er doch wäre. Er will wieder darauf hinaus, dass Eileen ihn nun endlich heiraten soll. Alles beginnt von vorn.
Nach 2 Monaten war ich am Ende. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich war fix und fertig. Jeden Tag dieser Druck. Als die Familie abends wieder beisammen saß und wir gerade essen wollten und meine Mutter schon wieder mit dem Thema Imad anfing, da ließ ich meine Gabel fallen, stützte meinen Kopf auf meinen Händen ab und flüsterte nur noch einen Satz. Macht doch, was ihr wollt. Macht einfach, was ihr wollt.
Sommer 2007. Eileen und Imad heiraten. Sowohl nach islamischem Recht als auch standesamtlich. Die richtige große Hochzeitsfeier steht noch aus. Imad will sie noch etwas verschieben, weil sie ihm gerade zu teuer ist.
In den nächsten Wochen versucht Eileen, sich an das Leben mit dem ihr so fremden Mann zu gewöhnen. Eileen und Imad sehen sich jeden Tag. Noch lebt Eileen bei ihrer Familie. Erst nach der großen Hochzeitsfeier und wenn sie eine Wohnung gefunden haben, werden die beiden zusammenziehen. Die Treffen mit Imad sind die Hölle für Eileen. Er kommt zu ihrer Arbeit, sitzt die ganze Zeit dort rum und starrt auf sein Handy. Und wenn sie doch miteinander sprechen, dann tauschen sie lediglich Floskeln aus.
Für Imad war die Ehe ein Prozess, den man abschließen musste. Es fehlte nur noch die große rituelle Hochzeit und alles wäre unter Dach und Fach. Imad hat mich zwar nie geschlagen, aber hat mich wie einen Menschen zweiter Klasse behandelt. Er hat mich ignoriert und mir eigentlich täglich gezeigt, wie egal ich ihm war, wie egal ihm mein Leben war, für wie belanglos er meine Gedanken, Wünsche, Träume und Sorgen hielt.
Auch wenn Eileen die Ehe mit Imad nicht will, die Ehe an sich hat für sie einen hohen Stellenwert. Untreue, wie ihre Schwester sie lebte, um für sich das Beste aus ihrer Zwangsehe zu machen, war für Eileen keine Option. Sie entschließt sich, Imad erneut darauf anzusprechen, dass die beiden sich nicht für den jeweils anderen interessieren und nicht glücklich werden und dass sie die Ehe mit ihm lösen will. Imad schlägt vor, dass er vorerst für 2 Monate in den Libanon zu seiner Familie reist und sie die Zeit alleine dafür nutzen, sich klar zu werden, was sie beide wollen. Eileen versteht nicht, wieso Imad Zeit gewinnen will, aber geht auf seine Bedingung ein. Sie selbst ist sich sicher, dass sich in den nächsten 2 Monaten für sie nichts ändern wird.
Eileen ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt und arbeitet in einem kleinen Laden, der Tücher, Stoffe und andere Dekorationsartikel verkauft. Sie räumt Regale ein, berät KundInnen und steht hinter der Kasse. Es ist keine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, aber es tut ihr gut, ein wenig unter Menschen zu kommen. 2 Tage die Woche arbeitet sie dort. Es sind 2 Tage, an denen sie nicht zu Hause ist, denn dort wird sie weiterhin kontrolliert, überwacht und schikaniert von den Männern ihrer Familie.
An einem ihrer Arbeitstage betritt ein großer, ziemlich durchtrainierter junger Mann den Laden. Als Eileen ihn abkassiert, merkt sie, wie er sie mustert. Sie ignoriert ihn. Als er bezahlt, schaut er sie noch einmal von oben nach unten an. Dann verlässt er das Geschäft. Am nächsten Tag kommt er wieder. Und da realisiert Eileen, dass sie ihn kennt. Es ist Tarik. Die beiden waren gemeinsam auf der Schule. Aber er scheint keine Ahnung zu haben, wer sie ist. Eileen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Sie trägt andere Kleidung und hat viel Gewicht verloren. Als Tarik versucht, mit ihr zu flirten, spricht Eileen ihn mit seinem Namen an. Tarik ist verdutzt, bis er sie erkennt. Er sagt, er wolle sie gerne richtig kennenlernen. Eileen entgegnet aber, dass sie verheiratet sei. Trotzdem steckt Tarik ihr seine Nummer zu.
Ein paar Tage nach dieser Begegnung meldet sich Imad bei Eileen. Eigentlich hatten sie ausgemacht, dass sie erstmal keinen Kontakt zueinander haben, um sich über ihre Gefühle und Vorstellungen klar zu werden. Aber Imad ist bereits jetzt zu einem Entschluss gekommen. Er will die Ehe mit Eileen. Für Eileen bricht in diesem Moment die Welt zusammen.
Ich hatte so gehofft, dass es anders kommen würde. Dass er nicht auf diese Ehe bestand. Dass auch er einsehen würde, dass er ohne mich besser dran wäre. Der Gedanke, dass ich jetzt mit Imad für immer zusammenziehen müsste, machte mich krank.
In diesem Zustand der Hilflosigkeit ruft sie Tarik an. So ganz weiß sie nicht wieso, aber er hat wie ein Freund auf sie gewirkt. Sie beginnt mit Tarik über die Ehe mit Imad und über ihre Situation zu sprechen. Tarik ist selbst geschieden. Der Austausch tut ihr gut. Tarik hört ihr zu, spricht ihr gut zu. Immer wieder telefonieren sie die kommenden Tage. Eileen hat das Gefühl, dass Tarik sie versteht. Einen Tag, als Eileen arbeitet, will er sie nach der Arbeit treffen. Eigentlich muss Eileen immer direkt nach Hause, aber weil er in letzter Zeit so ein guter Freund für sie war, willigt sie ein und trifft sich mit ihm.
Tarik nimmt sie mit zu sich nach Hause. Als sie die Wohnung betreten, schließt er 2-mal hinter sich ab. Als Eileen ihn fragt, was das soll, erwidert er nur, dass die Tür immer aufspringen würde. Dann geht er auf sie zu. Tarik kommt ihr immer näher und umarmt sie. Eileen stößt ihn weg. Sie schreit ihn an, aber er kommt wieder auf sie zu. Sie fragt immer wieder, wieso sie hier ist. Tarik antwortet nur, dass er einsam ist.
Eileen wehrt sich vehementer, drückt ihn von sich weg. Doch Tarik lässt nicht locker. Eileen schubst ihn und sagt ihm immer wieder, dass er sie loslassen soll. Aber Tarik scheint das alles gar nicht wahrzunehmen. Er bedrängt Eileen, drückt sie auf sein Bett. Sie schreit. Seine Hände sind plötzlich überall. An ihrem Körper, unter ihrer Kleidung. Sie versucht aufzustehen, kommt aber nicht gegen ihn an. Eileen laufen Tränen über die Wangen. Sie steht unter Schock.
Es war die Nacht, in der ich vergewaltigt wurde. Als ich ein paar Stunden später wieder zu Hause war, hatte ich noch nicht wirklich begriffen, was gerade passiert war. Ich fühlte mich ungeheuer leer, als hätte ich in dieser Nacht meine Seele verloren. Dieses Gefühl ging auch die nächsten Tage nicht weg. Ich funktionierte nur noch.
Aileen und Imad hatten noch nicht miteinander geschlafen. Das sollte erst nach der offiziellen Hochzeitsfeier geschehen. Für viele MuslimInnen ist die Jungfräulichkeit etwas Heiliges. Wenn eine Frau heiratet, dann wird erwartet, dass sie für den Ehemann unbefleckt ist. Und wenn sie das nicht ist, dann kann es zu Problemen kommen. Wie groß diese Probleme werden, hängt unter anderem davon ab, wie radikal sich Männer in ihrer Ehre verletzt fühlen. Es wurden schon Frauen umgebracht, weil sie ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren hatten. Rukia Jankiran erläutert, wie Vorstellungen von Ehre und Jungfräulichkeit Zwangsverheiratungen vorantreiben.
Das ist einfach eine Denkstruktur im Patriarchat, dass Frauen ja sowieso untergeordnet sind, dass Frauen Besitz der Familie sind, Besitz des Mannes sind. Die Ehre, von der wir hier sprechen, ist die geschlechtliche Ehre, die es zu verteidigen gibt. Und das ist eben dann die Jungfräulichkeit, weil in dem Moment, wo die Mädchen schon einen Freund haben oder wo sie mit Männern auch noch nicht mal geschlafen haben, es geht auch schon um Kontakt einfach nur, mit einem fremden Mann Händchen gehalten haben oder einen Freund hatten, mit dem sie mal Kaffee trinken waren oder so. Also das darf eben nicht sein und genau deswegen wird früh, so früh wie möglich verheiratet, damit eben kein unzüchtiges Verhalten überhaupt stattfinden kann. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund für Zwangsverheiratungen.
Das Gebot zum sexuellen Verzicht vor der Ehe richtet sich im Islam an Männer und Frauen. In einigen Communities herrscht allerdings eine Diskrepanz zwischen der Bewertung von vorehelichem Sex der Geschlechter. Diese Doppelmoral findet sich nicht nur in islamisch geprägten Kulturen wieder, sondern reproduziert ein stereotypes Frauenideal, das mit der Ehre des Mannes verknüpft wird. Der voreheliche Sexualverkehr beim Mann wird häufig toleriert und als Demonstration seiner Kompetenzen gesehen, wobei eine entjungferte Frau als moralisch verloren angesehen wird. Mehr über das Konzept von Ehre in patriarchalen Gesellschaften und über Kritik am Begriff Ehrenmord erfahrt ihr auch in anderen Folgen unseres Podcasts 12 Leben. Beispielsweise in Folge 7, Rukir vom Ehemann erschossen und Folge 30, Valbona, Schwestern hörten ihre Schreie.
Tarek weiß, welche Konsequenzen der uneheliche Sex für Aileen haben kann. Er selbst sieht es aber nicht als Vergewaltigung an. Für ihn war ihr Mitkommen in seine Wohnung Einverständnis genug. Das anschließende Nein hat daran nichts geändert. Er sagt ihr, dass er wirklich etwas für sie empfindet und bereit ist, um ihre Hand anzuhalten. Sein Verhalten steht im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau, die ihm eine einseitige Interpretation der Situation erleichtern. Diese Ungleichheiten ermöglichen es ihm, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen und gleichzeitig zu glauben, dass seine Gefühle für Aileen und sein Angebot, um ihre Hand anzuhalten, seine Handlungen begründen.
Tarek hatte mir alle Optionen, alle Möglichkeiten, die ich vielleicht noch hatte, genommen. Und dann drängte sich ein fürchterlicher Gedanke auf. Hatte ich denn noch eine andere Wahl, als ihn zu heiraten? Ich dachte noch die ganze Nacht über alle meine Optionen nach, aber ich sah keinen anderen Weg. Entweder ich würde mein Leben lang alleine und somit gefangen bei meiner Familie sein, oder ich würde den Mann heiraten müssen, der mich vergewaltigt hat.
Am Tag darauf sucht Aileen das Gespräch mit Imad, der inzwischen wieder zurück in Berlin ist. Die beiden treffen sich in einem Park. Als sie ihm erzählt, dass sie vergewaltigt wurde, weiß sie nicht, wie er reagieren wird. Wird er ausrasten? Sie totschlagen? Entgegen ihrer Sorgen und Ängste reagiert Imad gar nicht. Unberührt sieht er sie an. Er zuckt mit den Schultern. Diese Gleichgültigkeit zerreißt Aileen.
Im Gespräch wird dann deutlich, warum Imad all das gleichgültig ist und er Aileen dennoch heiraten will. Er braucht die Papiere, um in Deutschland bleiben zu können. Aileen verspricht ihm, dass sie nach deutschem Recht verheiratet bleiben, damit er die Papiere erhält. Alles, was sie will, ist die Scheidung nach islamischem Recht. Imad stimmt überraschend schnell zu, was Aileen fassungslos macht. Über ein Jahr lang hatte sie vergeblich versucht, ihn loszuwerden. Und plötzlich ist es so einfach. Die Scheidung verläuft unspektakulär.
Aileen kann sich nicht lange auf die scheinbare Ruhe verlassen. Nur einen Tag nach der Scheidung stürmt ihre Mutter ins Zimmer und beschuldigt sie, Imad habe sich von ihr getrennt, weil sie eine Affäre habe. Eine Lüge, die er ihr erzählt haben muss. Aileen gesteht ihrer Mutter von Tarek und ihre Mutter macht ihr heftige Vorwürfe, wie naiv sie gewesen sei, mit ihm mitzugehen. Trotzdem einigen sich die beiden darauf, dass Tarek um Aileens Hand anhalten soll und die Vergewaltigung ihr Geheimnis bleibt.
Doch als alles geklärt scheint, Tarek offiziell um ihre Hand angehalten hat und ihr Vater zugestimmt hat, verrät Aylins Mutter sie und erzählt ihrem Vater von der Vergewaltigung. Daraufhin ist er strikt gegen die Ehe und lehnt sie entschieden ab. Um der familiären Kontrolle zu entkommen, lügt Aylin wenige Tage später und behauptet, sie habe Tarek bereits nach islamischem Recht geheiratet, obwohl dafür die Zustimmung der Eltern notwendig gewesen wäre. Ihr Vater tobt, kann es kaum glauben. Aus Gründen der Ehre willigt er ein, die Ehe offiziell zu machen. So wird die Familie zur offiziellen Trauung bewegt.
Ich begriff selbst nicht so ganz, was ich da tat. Ich belog meine Eltern, damit sie mich meinen Vergewaltiger heiraten ließen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Mich für diesen Weg zu entscheiden, war für mich die einzige Möglichkeit, meiner Familie zu entkommen. Und so absurd es klingen mag, aber Tarek war mir trotz der Vergewaltigung als Ehemann angenehmer als Imad. Körperliche Gewalt war ich gewohnt. Damit konnte ich mehr oder weniger gut umgehen. Doch mit der Ignoranz und der Gleichgültigkeit, die mir Imad stets entgegengebracht hatte, hätte ich nie umgehen können. Ich wäre an ihr zerbrochen.
Nach der Trauung fragt Aylins Mutter noch einmal nach, ob Aylin damals die Wahrheit gesagt hatte. Ob Aylin und Tarek wirklich ohne ihre Zustimmung nach islamischem Recht heiraten konnten. Aylin gibt zu, dass sie angelogen haben. Ihre Mutter wird extrem wütend und beschimpft sie. Danach erzählt sie der restlichen Familie von dieser Schande.
Am Tag nach der Hochzeit fliegt Tarek in den Libanon. Das Ticket hatte er bereits vorher gekauft. Er wollte Verwandte besuchen. Das bedeutet aber auch, dass Aylin für weitere 3 Wochen bei ihrer Familie bleiben muss, bevor sie mit Tarek zusammenzieht. Tarek ist sehr besorgt um sie. Und mit dieser Sorge soll er Recht behalten.
Ich unterschätzte meine Familie. Sie schafften es, aus dieser Zeit eine Hölle für mich zu machen, die ich so noch nie erlebt hatte. An dem Tag, als Tarek abflog, nahmen sie mir zunächst mein Handy weg und schlossen mich dann in mein Zimmer ein. Sie sperrten mich weg wie eine Gefangene. 5 Tage lang ging das. 2-mal am Tag kam meine Mutter und stellte mir ein Tablett mit etwas zu essen auf den Boden. Immer wieder kam Said in das Zimmer und schrie mich an. Ich sollte eine Scheidung von Tarek einwilligen. Ich weigerte mich. Dann schlug er mich. Er zog mich an den Haaren durch den Raum. Er spuckte mich an. 5 Tage ging diese Folter.
Irgendwann klingelt es an der Tür. Tareks Mutter und Schwester sind da. Sie wollen nach Aylin sehen, weil sie nichts mehr von ihr gehört haben. Aylins Mutter beteuert, dass es ihr gut gehe, aber die beiden bestehen darauf, Aylin zu sehen. Als Aylins Mutter sie aus dem Zimmer zerrt, erschrecken sie. Aylin hat seit Tagen kaum gegessen und getrunken, sie wurde verprügelt, ihre Augen sind rot vom Wein. Tareks Mutter will Aylin mit zu sich nehmen, aber der Onkel von Aylin geht dazwischen. Er zieht sie auf den Boden, packt sie an den Haaren und zieht sie durch den Raum. Er schreit, sie gehört zu uns. Tareks Mutter und Schwester gehen mit den Worten, dass sie Aylin helfen und all dem ein Ende setzen werden. Aus Angst, dass die beiden Frauen die Polizei alarmieren und ihnen Aylin entziehen, soll Aylins Onkel die junge Frau mit zu sich nehmen.
Noch an diesem Tag kommt die Polizei zum Haus von Aylins Onkel. Der Onkel wird abgeführt und eine Polizistin kümmert sich um Aylin. Sie nimmt sie mit aufs Revier. Danach darf sie zu ihrer Schwiegermutter. Als Aylin in die Wohnung kommt, küsst ihre Schwiegermutter sie auf die Stirn und sagt, keine Sorge, Kind, hier bist du sicher, hier wird dir nichts passieren. Während Aylin erschöpft in der fremden Wohnung liegt, nach einer Woche voller Schikane und Quälerei, wird ihr bewusst, dass es nun wirklich passiert ist. Sie hat sich von ihrer Familie losgesagt, sie ist weg von zu Hause und sie weiß, dass sie nie wieder zurück will.
Aber die erhoffte Sicherheit bleibt aus. Fast jeden Tag bekommt Aylin Nachrichten von ihren Brüdern mit Drohungen. Sie werden sie finden und umbringen.
Morddrohungen sind im Kontext von Zwangsehen und der Verletzung der Ehre nicht ungewöhnlich. Gerade Frauen, die sich aus einer Zwangsehe befreien wollen, leben oft in ständiger Angst, wie uns auch Gleichstellungsbeauftragte Rukia Jankiran erklärt.
Es ist ja in jeder Familie unterschiedlich. Also manche, wenn die sich befreien, dann werden sie verstoßen. Die Familie sagt, wir haben so eine Tochter nicht und damit ist das Thema beendet. Andere wiederum verlieren ihre Ehre, weil sie eben auf die Tochter nicht aufpassen konnten. Und das begründet eben auch dann die Situation, dass dann der Jüngste in der Familie beauftragt wird, eben diese unehrenhafte Tochter umzubringen. Das kann passieren, muss aber nicht. Und für die jungen Mädchen ist es auch besonders schlimm, weil oft, wenn sie sich auch befreien können, auch vor so einer Eheschließung, sagen wir, sie können flüchten, weglaufen, sich Hilfe holen, aber viele machen es nicht, weil sie einfach Angst haben, wenn sie jüngere Schwestern zum Beispiel haben, wenn dann die Älteste flüchtet, dann weiß man ja, was mit den Nächsten passieren wird.
Für Eileens Familie ist all das eine Beschmutzung der Ehre, die zu einem Streit zwischen Eileens Familie und der von Tarek führt. Jedes Mal, wenn sich Familienmitglieder begegnen, gehen sie aufeinander los.
Tarek versuchte mich so gut es ging aus der Schusslinie zu nehmen, geriet dabei aber selbst immer mehr ins Visier. Er und seine Familie. Der Streit betraf jetzt nicht mehr bloß mich. Er weitete sich aus. Meine Brüder fingen an, die Brüder von Tarek zu beleidigen. Meine Onkel griffen die Onkel von Tarek an. Es waren 100 kleine Stellvertreterkriege. Und Berlin ist eine Stadt, in der man sich nicht verstecken kann. Immer wieder kam es zu Streitereien. Einmal wurde sogar Tareks Vater vor der Moschee niedergeschlagen.
Es eskaliert immer häufiger. Eileen bekommt das meistens nur am Rande mit. Doch die Konflikte holen sie ein. Eines Tages, als Tarek unterwegs ist, klingelt es an der Haustür. Ein Schauer läuft ihr über den Rücken. Alles Unerwartete in ihrer Umgebung ist für sie zu einem ständigen Warnsignal geworden. Sie geht ins Schlafzimmer, zieht die Gardinen zur Seite und blickt nach draußen. Vor der Tür steht Bero, der Schwiegervater ihres Bruders, und mit ihm gut 20 andere Männer. Einige von ihnen halten Baseballschläger in der Hand. Panik überkommt Aileen. Sie ist allein zu Hause und die Angst, dass sie die Wohnung stürmen könnten, schnürt ihr die Kehle zu. Sie würden sie umbringen. Wenn sie Aileen erst einmal finden, würden sie durchdrehen. Sie ruft die Polizei. Bevor die Beamten eintreffen, verschwinden die Männer.
Es waren Momente wie diese, die mein Leben von nun an zunehmend bestimmten. Ich lebte in ständiger Angst. Jedes Mal, wenn ich das Haus verließ, hatte ich 1000 Gedanken im Kopf. Wem würde ich begegnen? Wie würde die Person auf mich reagieren, wenn sie mich sah? Wem würde sie erzählen, dass sie mich gesehen hat? Und was würde dann passieren? Ich wurde paranoid. Wenn ich auf der Straße war, musste ich mich ständig umdrehen. Ich vertraute niemanden mehr. Wenn ich irgendjemanden, den ich kannte, nur aus der Ferne sah, lief ich weg. Das geschah nicht grundlos. Es passierte immer wieder, dass mich in der Stadt jemand sah, der mit meinen Brüdern befreundet war und sie anrief.
An einem anderen Tag fährt Tarek mit seinem Bruder zur Zulassungsstelle, um ein Auto anzumelden. Als sie dort ankommen, treffen sie auf Aileens Bruder, Siad. Die Spannungen zwischen den beiden Familien haben in den letzten Wochen immer weiter zugenommen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es sofort zu einem Streit kommt. Tarek versucht sich rauszuhalten, aber sein Bruder und Siad geraten sofort aneinander. Was als verbale Auseinandersetzung beginnt, eskaliert schnell. Tarek geht dazwischen, das macht Siad noch wütender. Die drei prügeln sich mitten auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle. Umstehende rufen die Polizei und kurz darauf trifft auch ein Krankenwagen ein.
Doch bevor die Situation unter Kontrolle gebracht werden kann, informiert Siad seinen Vater. Es dauert nicht lange, bis er mit rund 20 weiteren Männern auftaucht, alles Verwandte oder Freunde, bereit, sich in diesen Konflikt einzumischen. Die Lage spitzt sich weiter zu. Auch Tarek bleibt keine andere Wahl, als seine eigene Familie zu mobilisieren. Er weiß, dass er ohne die Unterstützung seiner Verwandten kaum eine Chance hat, lebend aus dieser Situation herauszukommen.
Innerhalb von weniger als einer Viertelstunde stehen sich die beiden Familien bewaffnet gegenüber. Holzbretter, Teleskopschlagstöcke und Schlagringe kommen zum Einsatz. Die Polizei, inzwischen mit Verstärkung eingetroffen, ist völlig überfordert. Trotz ihrer Anwesenheit schlagen die Männer brutal aufeinander ein. Die Situation ist chaotisch und die BeamtInnen scheinen kaum in der Lage, die Situation zu beruhigen. Erst als ein Polizist in die Luft schießt, um die Männer voneinander zu trennen, kehrt Ruhe ein. Die Familien ziehen sich zurück. Viele der Beteiligten müssen ins Krankenhaus. Als Aileen von der bewaffneten Schlägerei hört, ist sie schockiert. Wie konnte das alles nur so eskalieren? War sie schuld daran? Sie fasst einen Entschluss. All das muss enden.
Tarek liegt im Krankenhaus. Aileens Bruder hatte ihn mit einem Messer erwischt und ihm 4 Sehnen durchtrennt. Er hätte beinahe einen Finger verloren. Als Aileen an sein Krankenbett kommt, weint sie. Tarek will sie beruhigen und verspricht ihr, sie immer zu verteidigen. Sie sei jetzt Teil seiner Familie. Aber genau das will Aileen nicht mehr. Nicht noch eine Person soll ihretwegen zu Schaden kommen. Außerdem möchte sie nicht weiter zum Besitztum gezählt werden.
Eileen nimmt Tariqs gesunde Hand und rückt ganz nah in ihn heran. Sie verspricht ihm, sich um ihn zu kümmern, bis es ihm wieder besser geht, bis er wieder ganz fit ist. Aber dann, sagt sie, wird sie sich von ihm scheiden lassen. Sie bittet ihn, nicht zu sagen. Tariq wisse, dass es keinen anderen Weg mehr gebe. Nicht nach all dem, was geschehen ist. Tariq sieht sie an und drückt ihre Hand fest. Dann weint er. Es ist das erste Mal, dass Eileen ihn so sieht. Sie nimmt ihn in den Arm und er flüstert, dass er sie liebt. Dass er noch nie eine Frau so geliebt hat wie sie. Er kann sie nicht gehen lassen. Doch Eileen entgegnet leise, dass er es tun muss, um seine Familie zu schützen.
Die kommenden Wochen pflegt Eileen Tariq gesund. Dann trennt sie sich von ihm. Nach der Trennung packt sie alle ihre Sachen zusammen und zieht in ein Frauenhaus. Eileen weiß nicht, was die Zukunft für sie bereithalten wird. Aber sie nimmt sich fest vor, nie wieder zurückzublicken. Als sie mit ihrem Koffer in das Frauenhaus kommt, fühlt sie sich an ihre Kindheit im Heim für Geflüchtete erinnert. Auch damals hatte ihre Familie kaum etwas. Auch das war ein kompletter Neustart gewesen.
In meiner neuen Unterkunft hatte ich nicht viel mehr als ein Hochbett, einen Kleiderschrank und einen kleinen Tisch. Aber das war mir egal. Ich setzte einfach alles auf Null. Ich startete ganz von vorne. Was brauchte ich da schon? Ich redete es mir schön. Und dennoch war es eine verdammt schwere Zeit. Ich war wahnsinnig alleine. Ich habe mich in mein Zimmer gesperrt und die meiste Zeit einfach nur geweint.
In dieser Zeit hat Eileen nur Kontakt zu ihrer Schwester Layla. Sie telefonieren jeden Tag und schreiben sich Nachrichten. Layla erzählt ihr, dass sich seit der Eskalation an der Zulassungsstelle viel verändert hat, dass die Familie ruhiger und nachdenklicher geworden ist. Und sie sagt, dass Eileens Vater sie sehr vermissen und vor Sehnsucht oft weinen würde.
Eileen kann das kaum fassen. Sie ist zwar überzeugt, dass ihr Vater tief in seinem Inneren ein guter Mensch ist und bereut, was er ihr angetan hat, doch gleichzeitig ist sie sich auch sicher, dass sein Stolz größer ist als seine Scham. Andernfalls hätte er niemals all die Dinge getan, die er getan hat. Doch dann erzählt Layla weiter. Ihr Vater ist schwer krank. Knochenkrebs.
Und in dem Moment fiel das ganze Kartenhaus, das ich mir in meinem Kopf aufgebaut hatte, wieder zusammen. Ich wollte meine Familie meiden, mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Aber mein Vater war immer noch mein Vater. Und ich wusste, was die Diagnose Knochenkrebs bedeutete. Ich versprach Layla, dass ich anrufen würde.
Eileen wählt seine Nummer. Es fällt ihr schwer. Immer wieder tippt sie die Nummer ein, ruft an. Aber noch bevor es klingelt, legt sie wieder auf. Sie weiß nicht, was sie ihm sagen soll. Dann ringt sie sich doch durch. Sie trifft sich mit ihrem Vater, die beiden reden und schaffen es, sich zu versöhnen. Einen Tag später fährt sie sogar in die Wohnung ihrer Familie. Da kommt es noch einmal zu einer Auseinandersetzung zwischen Eileen und ihrem Onkel und ihren Brüdern, aber dieses Mal geht Eileens Vater dazwischen.
Es war das erste Mal, dass mein Vater mich verteidigte und so klar Partei für mich ergriff. Im Wohnzimmer war es totenstill. Niemand traute sich, etwas zu sagen. Mein Vater atmete schwer. Sein kurzer Ausbruch hatte ihn angestrengt. Ich ging zu ihm und gab ihm einen Kuss auf die Stirn.
Eine knappe Woche später bekommt Eileen die Zusage für eine Wohnung am Berliner Stadtrand. Eigentlich wollte sie Berlin verlassen, aber sie konnte nicht. Sie ist in dieser Stadt aufgewachsen. Berlin ist ihre Heimat. Und weglaufen hätte ihr auch nichts gebracht. Eileen will kein neues Leben, das darauf basiert, dass sie ihre eigene Geschichte verleugnet. Die Wohnung richtet sie komplett alleine ein, ohne fremde Hilfe. Sie sucht sich wieder einen Job.
Meine Familie drängte mich weiter, nach Hause zu kommen. Jetzt, wo man sich versöhnt hatte. Aber ich blieb standhaft. Ich konnte mit diesen Menschen nicht mehr unter einem Dach leben, ohne dass ich ihnen jeden Tag Vorwürfe machen würde. Anfangs kam es dadurch immer wieder zum Streit. Aber nach und nach akzeptierte es meine Familie. So langsam hatte ich nicht bloß das Gefühl, dass ich mein eigenes Leben führte. Ich hatte auch das Gefühl, dass meine Familie verstand, dass es mein Leben war. Und das fühlte sich wirklich gut an. Ich wusste, dass ich einen Schritt nach dem anderen gehen musste, um sie nicht zu überfordern. Und 2012 war es Zeit, einen weiteren Schritt zu gehen. Ich wollte reisen.
Eileen ist inzwischen 25 Jahre alt und will in ihre zweite Heimat, den Libanon, reisen. Viele Menschen in ihrem Umfeld raten ihr zunächst davon ab. Auch die Polizistin, die sie damals von ihrer Familie gerettet und zu ihrer Schwiegermutter gebracht hat. Aber rein aus Prinzip will Eileen in den Libanon. ohne zu wissen, dass ihr dort ein neuer Kampf um ihre Freiheit und Emanzipation bevorsteht.
Als Eileen gemeinsam mit einer Freundin am Flughafen in Beirut ankommt, wird sie von ihrer Mutter erwartet. Eileen versteht nicht, wieso sie hier ist. Ihre Mutter nimmt sie mit zu dem Haus, in dem ein Teil von Eileens Verwandtschaft lebt. Hier wohnen viele Tanten und ihre Großmutter. Nach nur wenigen Tagen versteht Eileen, was hier vor sich geht. Schon wieder geht es um einen Mann, mit dem ihre Familie sie zwangsverheiraten will. Sie kann nicht verstehen, wie sie es immer noch nicht sein lassen können. Aber für Eileens Familie ist es eine große Sache, dass es noch einen Mann gibt, der ihre Tochter heiraten würde. Ihre Mutter nennt es
eine einmalige Chance. Ich wusste genau, was sie meinte. Ich war geschieden. Geschiedene Frauen waren in den Augen der meisten Männer einfach weniger wert. Und zudem war ich keine Jungfrau mehr. Das minderte meinen Wert noch einmal drastisch. Ich war ernsthaft erschrocken, wie schnell diese Situation schon wieder zu eskalieren drohte und wie sehr auch mein Vater sich schon wieder von meiner Mutter einwickeln ließ. Hatte er nicht gelernt? Da kam ein wildfremder Mann, der mir nach wenigen Tagen einen Antrag machte und meine Familie versuchte alles, um mich in eine Ehe mit ihm zu drängen.
Für Eileen beginnt der letzte Kampf gegen eine erneute Zwangsehe. Tatsächlich wird sie noch im Libanon mit dem Mann verheiratet. Sie kommen nicht gegen ihre Familie an. Sie nehmen ihr sogar ihren Pass weg und beginnen erneut, sie zu kontrollieren. Auch er ist wieder ein Mann, der sich nicht für sie, sondern nur für die deutschen Papiere interessiert. Als sie zurück in Deutschland ist und mit ihm telefoniert, zeigt er ihr genau das und macht ihr unwirsch klar, dass sie ihm die Papiere schicken soll. Er wird ausfallend. Eileen nimmt das Gespräch auf und spielt es ihren Eltern vor. Ihr Vater fordert die Scheidung. Eileen fühlt sich das erste Mal seit Jahren frei.
Eileens Leben steht beispielhaft für den schmerzhaften Kampf zwischen persönlicher Freiheit und den starren Erwartungen einer patriarchalen Familienstruktur. Von klein auf war sie von Kontrolle und Gewalt umgeben. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional und kulturell. Diese Unterdrückung ging weit über ihre persönliche Geschichte hinaus. Sie ist Teil eines größeren Systems, in dem die Ehre der Familie oft über das individuelle Wohlergehen gestellt wird. Es zeigt sich, wie tief patriarchale Strukturen in einigen Gemeinschaften verankert sind und wie schwer es für Frauen ist, sich aus diesen Fesseln zu befreien.
Für Eileen bedeutet Freiheit, nicht nur den körperlichen und emotionalen Misshandlungen zu entkommen, sondern auch die geistige Befreiung von den Erwartungen ihrer Familie. Ihre Geschichte zeigt, dass der Weg zur Selbstbestimmung ein langer, steiniger und oft einsamer ist. Doch ihre Erfahrungen machen deutlich, dass dieser Kampf wichtig ist. Nicht nur für sie, sondern auch für all jene Frauen, die in ähnlichen Situationen gefangen sind.
Zwangsverheiratung ist ein Straftatbestand und es ist etwas, das die Menschenrechte, das die Freiheitsrechte einschränkt. Um es wirklich langfristig zu verändern, braucht es einfach ganz viel Aufklärung, Sensibilisierung. Und ich wünsche mir eben, dass geguckt wird, was ist passiert, was haben die Frauen verloren, wofür müssen wir für die kämpfen und dass man da dann ansetzt. Auch nicht in Unterscheidung von, ja, die kommen aus diesem Land, deswegen ist das so, die kommen aus der Kultur, deswegen ist das so. Nein, das ist bei uns in Deutschland sind es vielleicht mehr Muslime, aber weltweit ist Zwangsheirat überall Thema. Und das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil sonst wird es immer so sein, die anderen und wir und es betrifft uns nicht. Nein, es betrifft uns alle. Es ist Gewalt, es ist eine Menschenrechtsverletzung und wir alle sind dafür verantwortlich und wir müssen verdammt nochmal alle hingucken, laut sein und hinter diesen Menschen stehen.
Eileens Geschichte ist ein Spiegel der Gewalt, die Frauen weltweit aufgrund von Geschlechterungleichheit und traditioneller Unterdrückung erfahren. Die tiefe Verwurzelung von patriarchalen Werten in Familienstrukturen schafft ein Umfeld, in dem Frauen oft gezwungen sind, zwischen ihrer Freiheit und der Loyalität gegenüber ihrer Familie zu wählen. Diese systematische Form der Gewalt hat nicht nur Auswirkungen auf die Betroffenen selbst, sondern auf die gesamte Gemeinschaft.
Ich baute mir nun Stück für Stück mein eigenes Leben wieder auf. Ich nahm mir ganz fest vor, dass ich mich niemals wieder von irgendeinem Menschen auf dieser Welt bevormunden lassen würde. Ich hatte keinen Mann und ich wollte keinen Mann mehr haben. Ich wollte mein Leben, ich wollte meine Träume leben. Ich wollte selbstständig sein. Ich wollte niemanden mehr haben, der mir Vorschriften machen dürfte.
Heute ist Eileen mit einem Mann verheiratet, den sie liebt und mit dem sie lernen durfte, zu heilen. Ihr ist es mittlerweile gelungen, ein normales Verhältnis zu ihrer Familie aufzubauen. Sie stehen in regelmäßigem Kontakt und treffen sich auf Familienfeiern. In den letzten Jahren hat sie als freie Übersetzerin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gearbeitet und Geflüchteten geholfen, in Deutschland anzukommen.
In der nächsten Folge sprechen wir über Ann-Christine. Sie verbringt einen entspannten Abend mit FreundInnen, bis ein Freund sie ins Nebenzimmer bittet.
Was sie in dieser Nacht erlebt, verändert ihr Leben für immer. Ann-Christine kämpft nicht nur gegen die Folgen der Tat, sondern auch gegen ein System, das ihr Anerkennung und Gerechtigkeit verweigert.
Wenn ihr Feedback habt oder es einen Fall gibt, den wir hier bei 12 Leben erzählen sollen, ein Fall, der mehr Aufmerksamkeit verdient, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an 12leben.podimo@gmail.com. Diese Mailadresse findet ihr auch in unserer Folgenbeschreibung.
12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Kiana Lentsch. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle zwei Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.